Ich habe immer so das Gefühl, die Menschen verstehen ihren eigenen Körper nicht. Und als Leistungssportler setzt man sich eigentlich die ganze Zeit damit auseinander, wie kann ich besser regenerieren, wie kann ich meinen Körper unterstützen, was braucht er gerade.
Der einzige Unterschied ist, dass der Profisportler oder der Leistungssportler, sage ich jetzt mal, sein ganzes Leben danach ausrichtet oder ausrichten kann,
ja,
um wirklich die höchste Performance zu bringen. Und der Unternehmer ist ab einem gewissen Punkt ein bisschen Passagier.
Erstmal tut Dauerstress ja nicht weh und Stress hat ja die schöne Eigenschaft, dass man sich gut fühlt. Also wenn man die ganze Zeit über Stresshormone funktioniert, dann denkt man, man kann Bäume ausreißen.
Was bringt deinen Blutzucker richtig außer Balance? Bei mir sind es zum Beispiel Nudeln, extrem wild. Bei Max ist es zum Beispiel Reis. Bei mir ist Reis aber nicht so tragisch.
Was wir gesehen haben, ist, wenn wir die körperlichen Themen lösen, brauchen die meisten Menschen den Mentaltrainer nicht mehr.
Was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% der Zuhörer unseren Podcast nicht abonniert haben. Ich finde, das schreit nach einem Call to Action. Also, wenn dir unser Podcast gefällt, wenn du einen Mehrwert davon hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren könntest auf der Plattform deiner Wahl. Gerne auch bewerten und Familie und Freunde empfehlen. Das hilft uns, den Podcast größer zu machen, bessere Gäste zu holen, noch besseren Content zu liefern. Vielen Dank. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Lea.
Hi.
Die Lea ist heute zu Gast bei mir und wir wollen über ein paar spannende Themen sprechen, die dich vor allem auch beruflich beschäftigen. Und zwar ganz plakativ, maximale Gesundheit, minimale Zeit, so ein bisschen Biohacking für High Performer, vor allem wenn es jetzt um Unternehmer geht, das ist ein bisschen dein Spezialgebiet. Aber bevor wir da reinstarten, vielleicht auch noch ein paar Worte zu dir selber. Mhm. Du hast ja Bioinformatik studiert, bist dann auf die Medizinschiene umgestiegen, bist jetzt gerade im praktischen Jahr, machst aber das ganze Thema jetzt nicht wirklich Biohacking, aber dieses Coaching, diese Beratung eigentlich schon sehr, sehr lange, hat auch während deinem Studium schon gestartet. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du zu dem Ganzen gekommen bist. Wie kommt man dazu, Unternehmer zu coachen, Geschäftsführer zu coachen? Was war da so dein Background?
Gerne. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Am Ende des Tages bin ich Leistungssportlerin und ich habe mir schon immer gedacht, das Wissen, das ich über meinen Körper habe, das würde dem einen oder anderen in meinem Umfeld eigentlich gut tun. Ich habe immer so das Gefühl, die Menschen verstehen ihren eigenen Körper nicht. Und als Leistungssportler setzt man sich eigentlich die ganze Zeit damit auseinander, wie kann ich besser regenerieren, wie kann ich meinen Körper unterstützen, was braucht er gerade, weil man es halt einfach so knallhart, ehrlich, schwarz auf weiß gespiegelt bekommt, wie es einem gerade geht, wie leistungsfähig man ist. Und aus meiner Sicht ist das im Unternehmertum ja nichts anderes. Ein Unternehmer braucht auch Leistungsfähigkeit, nur dass es halt anders gemessen wird als im Profisport. Aber am Ende des Tages ist bei beiden irgendwo der Körper so die Grundlage und so kam auch der Weg dahin eigentlich vom Leistungssport über 8 Jahre im Ausdauersport-Coaching. Also ich habe ein Ausdauersport-Coaching-Institut aufgebaut mit Leistungsdiagnostikzentrum vor Ort, mit einem ganzen Team aus Sportwissenschaftlern, Gesundheitswissenschaftlern, Ernährungswissenschaftlern, Mentaltrainern, ehemaligen Profisportlern und habe das quasi während des Medizinstudiums gemacht. Habe selber sehr viel Stoffwechselsimulationen programmiert für die Sportler, habe Bioinformatik studiert, auch eine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Genetik, also quasi Genomanalyse. So kam ich auch zu Bioinformatik, weil ich so ein bisschen verstehen wollte, was ich da eigentlich mache. Und so kam eigentlich eins zum anderen, dass wir dann in dieser Sportfirma immer mehr Geschäftsführer hatten oder auch Unternehmer, die eigentlich eher ein Stressproblem hatten als jetzt ein Sportproblem. Und wir dann quasi immer mehr auch auf die Themen Ernährung, Regeneration, Stressmanagement eingegangen sind. Und das ist auch der Grund, warum es mittlerweile quasi nur noch, in Anführungszeichen, jetzt Performance gibt. Die Marke, die sich aus Way to Win entwickelt hat, wo wir uns komplett auf Unternehmer und selbstständige Menschen spezialisiert haben, die einfach sehr, sehr viel Stress haben und das auch auf lange Sicht quasi irgendwie so organisiert kriegen müssen, dass sie halt nicht ausbrennen, dass sie nicht körperlich Schaden nehmen.
Im Grunde gibt es ja auch eine große Parallele, sage ich jetzt mal, zwischen Leuten, die Leistungssport machen und Unternehmern. Einfach daher, beide müssen eine hohe Performance bringen im Berufsleben, im Privatleben. Man hat relativ wenig Zeit. Der einzige Unterschied ist, dass der Profisportler oder der Leistungssportler, sage ich jetzt mal, sein ganzes Leben danach ausrichtet oder ausrichten kann,
ja,
um wirklich die höchste Performance zu bringen. Und der Unternehmer ist ab einem gewissen Punkt ein bisschen Passagier von seinem Arbeitsalltag geworden und ja, von seinem Kalender und macht im Grunde dann nichts mehr anderes, als wie ich habe so viele Termine, die ich mir gar nicht mehr selber in meinen Kalender eintrage. Der wird einfach voll gestopft von oben bis unten. Und da muss man, glaube ich, auch ein gutes Mittelmaß finden. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, worüber wir ja heute sprechen wollen. Ein bisschen über die Strategien, über die Probleme, über die Hintergründe auch, wie es dazu kommt, was bei den Leuten im Körper abgeht. Und da starten wir vielleicht jetzt am besten auch gleich mal rein. Was sind denn so, welche Art von Leute zu euch kommen, zu dir kommen, zu dir und deinem Team? Das haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Das sind ja vor allem Unternehmer. Mit was für Problemen kommen die?
Das ist eigentlich sehr, sehr klassisch, weil erstmal tut Dauerstress ja nicht weh und Stress hat ja die schöne Eigenschaft, dass man sich gut fühlt. Also wenn man die ganze Zeit über Stresshormone funktioniert, dann denkt man, man kann Bäume ausreißen. Man funktioniert eben sehr, sehr gut. Man merkt es erst, wenn die ersten Symptome dazukommen. Also den meisten fällt zum Beispiel auf, ich wache nachts um 3 Uhr auf und liege wach im Bett und ich kann nicht wieder einschlafen. Oder schlafe dann nochmal kurz ein, bevor der Wecker um 6 Uhr läutet und bin dann gerädert, wenn ich aufstehe. Oder ich habe morgens in der Früh überhaupt keinen Hunger und ich komme auch nur in Gang, wenn dann mein Tag direkt losstartet mit nüchtern Training, mit Arbeit, ohne Frühstück und so weiter. Am Wochenende funktioniere ich nicht. Wenn ich mal runterfahre mit der Familie, was mache, dann vergesse ich alles, dann bleibt auch irgendwie viel liegen. Zu Hause fängt an, das Chaos an, sich breit zu machen. Also alles, was nicht mehr wirklich wichtig ist, fällt auf einmal hinten runter. Man schränkt soziale Kontakte ein, man kümmert sich nicht mehr so um sich selbst. Für Sport hat man eigentlich gar keine Energie mehr, außer morgens nüchtern, da geht's noch. Der Bauch wächst, man kann auch mit Diäten irgendwie nicht mehr abnehmen. Man hat das Gefühl, man wird immer gereizter, die Zündschnur wird immer kürzer. Die Mitarbeiterzufriedenheit sinkt, man hat mehr Streit, auch zu Hause in der Familie. Das sind so die Themen, die so aufpoppen. Und viele kommen zu mir, weil sie irgendeinen Podcast hören von mir beispielsweise, wo ich das so schildere, wie es jemandem geht und die sich dann wiedererkennen und dann erstmal so dieses Puzzle zusammensetzen können, dass es vielleicht was mit Stress zu tun hat. Vorher sind es lauter einzelne Symptome, die sie nicht in Verbindung bringen mit irgendwas. Also die verstehen quasi die Zusammenhänge nicht.
Und was würdest du sagen, das entwickelt sich ja natürlich ein bisschen über die Zeit hinweg, dass man den Stress irgendwann aus den Augen verliert und irgendwann an den Punkt ankommt, wo man sagt, okay, jetzt merke ich diese ganzen Sachen. Wie lange geht das so? Ist das individuell sehr unterschiedlich oder ist das irgendwie so, dass du sagst, mal bei den allermeisten Leuten, mit denen wir irgendwie arbeiten, die nach 5 Jahren am Limit, ist es zu viel?
Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Kunden, die schon mit 32 einen Bluthochdruck haben und übergewichtig sind und wo der Hausarzt schon sagt, so jetzt gibt es die gelbe Karte. Und wir haben Kunden, die schaffen das bis sie 50 sind und kompensieren das noch relativ gut für eine ganze Weile. Und dann geht's halt richtig los. Und dann ist auch die zweite Frage, wie sensibel ist jemand? Also viele gehen ja dann zum Beispiel auch relativ lang gar nicht zum Arzt, also die meisten wissen gar nicht, dass sie eigentlich gerade schon Bluthochdruck haben oder einen Diabetes. Viele stört es auch mit dem Bauch, aber sie fangen gar nicht erst eine Diät an, sondern halten das nochmal so 4-5 Jahre aus und fangen dann erst an abzunehmen und zu merken, dass es irgendwie nicht klappt. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Du hast ja auch gemeint, die Leute, die gehen dann zum Arzt. Das wäre jetzt auch, wenn ich solche Beschwerden hätte, mein typischer Weg, sage ich jetzt mal. Ist es dann so, dass die Ärzte da manchmal nicht genügend Verständnis haben? Oder wieso würdest du sagen, landen die dann am Ende bei euch oder arbeitet ihr auch viel mit Ärzten zusammen und macht das irgendwie so ein bisschen im Gleichschritt?
Also der Grund, warum ich auch selber Medizin studiere, ist, weil ich genau das verzahnen möchte. Also das Wissen aus dem Leistungssport und das Wissen aus der Schulmedizin, finde ich, gehört zusammen. Und ich finde es immer schwierig, wenn Leute das so ganz getrennt sehen und deswegen ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass wir Ärzte einbeziehen. Also auch wenn wir zum Beispiel was feststellen wie einen Bluthochdruck, dann schicken wir die Kunden zum Arzt. Andersrum, wenn die schon beim Arzt waren und dann Medikamente nehmen, dann können wir ja trotzdem parallel, ohne dass wir uns jetzt da in die Medikation einmischen, den Lebensstil ändern und schauen, ob man die Medikamente vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Arzt wieder reduzieren kann.
Okay, also der Sinn ist auf jeden Fall da, so ein bisschen ein integriertes Konzept zu schaffen.
Unbedingt.
Und einfach zu schauen, wie mit dem Klienten, mit dem Patienten irgendwie im Mittelpunkt zu sagen, ja hey, wir wollen schauen, dass es dir besser geht, dass du vielleicht von den Medikamenten auch wieder wegkommst.
Ja.
Vorausgesetzt, es gibt natürlich auch schon einen Arzt, eine Ärztin, die sich da ein bisschen mit der Person auseinandergesetzt haben.
Genau.
Ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, würde ich jetzt mal sagen. Und die Leute kommen dann zu dir, zu euch, und was wird denn dann in dem ersten Schritt mal gemacht? Was ist so euer Startpunkt?
Also zuerst schauen wir mal, wo jemand steht. Das heißt, wir messen kontinuierlich den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel. Wir messen die Schritte, also die Bewegung im Alltag, aber auch die Inaktivitätszeit, also wie lange sitzt jemand. Wir messen den Schlaf, die Schlafqualität, Stress bei Frauen, den Zyklus. Dann tracken wir die Ernährung, wir tracken das Training. Also es gibt so ein ziemlich umfangreiches Assessment. Wir nehmen Blut ab, schauen den Blutwerte an. Und dann schauen wir quasi, wo hat dieser Mensch seine Hebel, die wir nutzen können, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern und um die Gesundheit zu verbessern. Und das ist für mich immer erstmal wichtig, dass wir eine Stabilisierung machen. Also wir haben quasi drei Phasen. Einmal diese Analysephase, dann eine Stabilisierungsphase, wo wir mal schauen, dass wir so die ganz großen Hebel bedienen, also Schlaf herstellen. Das ist mal so die grundlegende Geschichte, weil das verändert schon ziemlich viel. Meistens folgt dann sowas wie Ernährungsoptimierung, dass wir den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Und wenn das gegeben ist, dann können wir in Phase 3 gehen, in die Umsetzungsphase und schauen, okay, was will dieser Mensch individuell erreichen? Will der abnehmen? Will der entspannter durchs Leben? Will der vielleicht wieder fitter werden, trainieren? Und dann bauen wir das mit ein und schauen, dass wir quasi die Körper-KPIs, so nennen wir die immer, ist immer gut für Unternehmer zu verstehen, eben so definieren und dann auch verändern, dass dann die Ziele auch erreicht werden, die dieser Mensch hat.
Ich höre heraus, dass ihr auch ganz viel mit Tracking arbeitet, ja. mit Analyse arbeitet. Wie macht ihr das? Arbeitet ihr damit mit Wearables? Nutzt ihr da einen Tracking-Ring, eine Sportuhr? Wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, so eigentlich. Also wir schicken zu Beginn so eine Startup-Box zu unseren Klienten und richten das alles mit unseren Klienten ein. Da ist einmal der Aura-Ring mit dabei, das Aktia-Armband, also ein kontinuierliches Blutdruck-Armband. Ich weiß, manche Kardiologen schimpfen drüber, die Daten sind aber gar nicht so schlecht, vor allem wenn man es regelmäßig kalibriert. Unsere Erfahrung damit ist sehr, sehr gut. Wir haben auch schon sehr viele unerkannte Bluthochdruckpatienten quasi zum Arzt gebracht. Mhm. Dann haben wir Tracking wie zum Beispiel den Freestyle Libre 3 für den Blutzuckerspiegel. Wir haben aber auch Sportuhren im Einsatz, wenn Kunden das wollen. Also wir integrieren auch andere Wearables, wenn Kunden schon welche haben. Aber was man von uns immer bekommt, sind so die grundlegenden Dinge wie der Aura-Ring, die Blutzuckersensoren, das Blutdruckarmband und Blutanalyse-Kit.
Wird das von allen gut angenommen? Oder gibt es da auch Leute, die sagen, nee, ich möchte mich nicht pieksen oder so ein Ring, der eignet sich nicht für meine tägliche Arbeit. Ist das was vorkommt? Oder sagen da alle, ich habe so einen hohen Leidensdruck, ich mache jetzt, was ihr mir sagt, weil ich sehr viel Hoffnung drin habe oder drin setze, dass es dann besser wird?
Also die meisten setzen früher oder später um.
Okay.
Also manchmal muss man die Leute erst abholen und ihnen erklären, warum es sinnvoll ist. Gerade mit dem Ring kann man ja auch soft einsteigen, zum Beispiel, dass sie den erstmal nur nachts tragen. Und dann haben wir auch schon mal gute Schlafdaten, gute Stressdaten. Klar sind Bewegungsdaten cool, aber meistens sehen wir sowieso in der Blutzuckerschwankung und in Kombination mit dem Ernährungstagebuch, was Sache ist. Also am Ende finden wir immer eine Lösung, wie das auch umsetzbar ist für einen Kunden. Und früher oder später, wenn die Kunden Spaß dran haben und merken, okay, ich kann was messen, ich kann das irgendwie beeinflussen nach System und dann kann ich eine Verbesserung messen, dann fängt es an, Spaß zu machen und dann ziehen die auch den Ring tagsüber an. Klar gibt es Berufsgruppen wie Ärzte, wo es nicht geht, aus hygienischen Gründen. Aber die meisten unserer Klienten sind Unternehmer, wo sie es einfach umsetzen können.
Sitzen viel am Schreibtisch, ja. Die haben jetzt nicht so wirklich manuelle Arbeit im Sinne von, ich kann nichts an der Hand tragen, weil der Ring dann irgendwie kaputt wird oder keine gescheiten Messungen mehr macht.
Genau.
Das heißt, da ist man dann gar nicht so eingeschränkt. Das ist ja immerhin schon mal eine gute Voraussetzung. Und wenn wir jetzt dann noch den Schritt weitergehen und sagen, hey, jetzt habt ihr diese Analysephase, über welchen Zeitraum macht ihr das? Ich meine, der Freestyle Libre Sensor von Abbott, der läuft 2 Wochen, also da hat man schon ein Limit mit dabei. Macht ihr das insgesamt 2 Wochen? Reicht das, um zu sagen, hey, bei der Schlafuntersuchung, da haben wir genügend Daten?
Wir messen immer wieder. Also was wir quasi zu Beginn machen, ist, dass wir diese Analysephase über 4 Wochen in verschiedene Themengebiete einteilen, damit unsere Klienten nicht auf einmal alle Wearables gleichzeitig in Betrieb nehmen müssen und dann überfordert sind. sondern wir haben das so ein bisschen strukturiert, dass wir anfangen zum Beispiel eben mit einem Ernährungstagebuch und mit dem Freestyle Libre 3. Das geht dann über 4 Tage. Das reicht uns erstmal, um so eine grobe Idee zu bekommen, wie der Alltag aussieht. Wir haben ja Menschen, die wenig Zeit haben. Das heißt, die haben jetzt nicht so richtig Lust, 4 Wochen lang jedes Reiskorn abzuwiegen. Deswegen sind wir da eher so, dass die ein Foto machen können, wir so eine KI-App haben, wo dann ausgerechnet wird, was ungefähr drin ist. Und wir vor allem über die Routinen, die sie im Alltag haben, rückschließen, was wir optimieren können. Also da geht es erstmal darum, den Menschen kennenzulernen, zu verstehen, wie funktioniert der Alltag, zu schauen, wo sind die großen Hebel, die wir direkt ändern können, bevor wir dann später ins Feintuning gehen.
Mhm. Und wenn es eben um diese Hebel geht, du hast es schon angedeutet, Schlaf ist ein großer Hebel, natürlich ist auch Ernährung ein großer Hebel, Bewegung ein großer Hebel. Da weiß man, dass die viel, die haben einen viel größeren Impact als dieses aus diese moderneren Methoden oder Sachen, die man eben umsetzen kann, die man in seinen Alltag integrieren kann. Wenn wir bei Schlaf mal bleiben, was sind da so die Schwerpunkte, die ihr setzt? Also welche konkreten Tipps gibt ihr da den Leuten? Worauf soll ich beim Schlaf achten?
Es hängt so ein bisschen davon ab, was das Problem ist mit dem Schlaf. Es gibt ja unterschiedliche Schlafprobleme. Also einmal entweder man schläft nicht ein oder man hat zu wenig Tiefschlaf oder man hat am Ende zu wenig REM-Schlaf. Das sind quasi so diese verschiedenen Schlafphasen. Tiefschlafphasen sind eher körperliche Erholung am Anfang von der Nacht. REM-Schlafphasen sind eher emotionale Erholung in der zweiten Nachthälfte. Und wenn jetzt beispielsweise jemand chronischen Stress hat und starke Blutzuckerschwankungen tagsüber und Bewegungsmangel, sind das 3 Punkte, die einzahlen auf schlechten REM-Schlaf. Das heißt, das sind klassischerweise die Leute, die 3 Uhr, 4 Uhr morgens wach im Bett liegen und sagen, ich gehe nochmal eine Runde arbeiten oder mit dem Hund raus, weil ich kann eh nicht schlafen. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die einen schlechten Tiefschlaf haben, da darf man oft die Ernährung hinterfragen oder aber auch das Lichtmanagement, also wenn die abends nicht richtig runterfahren. Oder noch mit Verdauung im Bett liegen quasi, also irgendwas Schweres verdauen oder Alkohol getrunken haben, sind das so die klassischen Tiefschlafkiller.
Also die größten Hebel sind einfach, dass man diese Schlafhygiene ein bisschen beachtet, dass man vielleicht eine Blaulichtfilterbrille benutzt, nicht zu viel Screentime generell vor dem Schlafengehen hat, vielleicht mal ein physisches Buch liest und nicht unbedingt am Laptop noch sich was durchliest oder am Handy noch ein bisschen was schaut. Das sind so diese ganz klassischen Hebel. Schlaf, ja, klar, super wichtig. Da kann man auch wahrscheinlich relativ schnell einen Erfolg tracken. Also da sieht man auch, wenn man sich in dieser Schlafhygiene ein bisschen annähert, sieht man bald mal einen Erfolg. Wie lange dauert das bei euch so im Schnitt? Setzen das die Leute recht konsequent um oder ist das schwierig am Anfang?
Nee, super schnell. Weil wir immer gucken, was ist der größte Hebel. Also wir priorisieren das für unsere Kunden und die kriegen jetzt keine Liste mit 10 Punkten, die sie sofort umsetzen müssen, sondern mehr so 2 bis 3. Und es sind auch einfache, also Sachen, die man wirklich einfach umsetzen kann. Und dann haben die nach einer Woche schon die ersten Ergebnisse und deswegen haben die auch Lust, weiterzumachen. Da bleiben die dran. Das ist uns immer wichtig, dass sie schnell Erfolgserlebnisse kriegen.
Wie schaut's bei Ernährung aus? Hm. Ich meine, per se, Ernährung ist immer ein super komplexes Thema im Sinne von, es gibt unfassbar viele Meinungen von Leuten, die sagen, diese Ernährung ist perfekt. Nee, du musst Keto machen, du musst Paleo machen. Nee, am besten ist vegan oder vegetarisch. Gibt es da bei euch einen Mittelweg?
Also ich sage immer, wir wollen keinem irgendwas aufoktroyieren. Wenn mir jemand sagt, hey, ich will mich vegan ernähren, dann sage ich, okay, dann machen wir das Beste draus. Das funktioniert durchaus. Wir müssen uns halt nur beide das Aufwandsbewusst sein. Und wir können jemanden bestmöglich darin beraten. Und sobald das jemand auch umgesetzt kriegt, bin ich die Letzte, die sagt, das geht nicht. Ja, und die Frage ist halt immer nur, kriegt es jemand umgesetzt? Und was wir immer machen, ist das Spiegeln. Also wir sagen, okay, mit deiner aktuellen Ernährung sehen wir die und die Auswirkungen und die sind gut und die sind schlecht. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt ausgleichen? Eine Option wäre das, die andere Option wäre vielleicht die Ernährungsweise zu ändern. Und am Ende finden wir dann einen individuellen Weg. Also uns geht es darum, dass wir niemanden so eine pauschale Ernährungsrichtlinie aufoktroyieren, eben, sondern wirklich nah an dem bleiben, was jemand schon macht und das Notwendige verändern.
Wie ernährst du dich selber?
Nicht vegan.
Nein, wo setzt du deine Schwerpunkte in der Ernährung?
Es ist sehr, sehr stressabhängig, würde ich sagen. Also mein Hauptfokus ist immer, dass ich einen guten Schlaf habe, dass ich ausreichend versorgt bin, wenn ich trainiere, dass ich mir nicht zusätzlichen Stress zufüge durch Ernährung, dass mein Blutzuckerspiegelzyklus adaptiert auch konstant bleibt. Also ich habe mich sehr viel mit zyklusabhängiger Ernährung beschäftigt. Da schaue ich selber sehr viel drauf. Und am Ende, ich mache das jetzt seit 15 Jahren für mich selbst, so im Sport und so. Ich weiß sehr genau, wie ich mich entlasten kann. Ich weiß genau, was mich belastet an der Ernährung. Und manchmal nehme ich das auch in Kauf. Also ich esse auch mal gern einen Burger zu spät abends und genieße den einfach. Aber ich bin mir immer der Folgen bewusst und überlege mir, ist es mir das jetzt gerade wert? Und das ist eigentlich auch die Philosophie, die ich versuche, unseren Kunden beizubringen, dass man durchaus Ausnahmen machen kann, dass man durchaus auch unperfekt essen kann, dass man sich halt immer nur fragen muss, will ich den Preis zahlen, und dass man vor allem den Preis kennt.
Hast du dich schon mal gefragt, wo du alles rund um das Thema Longevity findest? Dann ist Molecular deine richtige Anlaufstelle. Du findest bei uns viele Informationen im Molecular-Magazin, laborgeprüfte und von Ärzten entwickelte Supplements und diagnostische Tests, wie zum Beispiel den NAD-Test oder unseren epiproteomischen Test. Schau gerne mal vorbei unter molecular.com. Wir reden ja immer sehr viel von 80-20. Mhm. 80% sollst du schauen, dass du gesund lebst, eine möglichst gesunde Ernährung hast, und die restlichen 20%, die kann man auch genießen. Ist das bei dir ähnlich oder sagst du, nee, für mich selber gelten andere Regeln, zum Beispiel 95-5?
Das hängt auch wieder davon ab. Aktuell mache ich ja mein praktisches Jahr im Krankenhaus und abends und am Wochenende arbeite ich in meiner Firma und ich erwarte von mir selbst hohe Performance. Also ich könnte es mir heute jetzt zum Beispiel nicht erlauben, dass ich hier sitze und mir die Luft ausgeht. Und das ist mein Anspruch an mich selbst. Den muss ja auch nicht jeder haben für sich, aber mein Workload pro Tag ist halt deutlich mehr als in anderen Lebensphasen. Und deswegen bin ich aktuell sicherlich nicht bei 80-20, sondern etwas optimierter. Mhm. Also ich würde aktuell keinen Alkohol trinken. Ich schaue sehr, wann ich meinen letzten Koffein-Intake habe. Ich trinke eher mal grünen Tee als Kaffee, um dann da auch schon ein bisschen rauszukommen. Ich schaue extrem auf mein Wassermanagement. Ich supplementiere relativ viel. Also aktuell bin ich ziemlich akkurat. Auf der anderen Seite bin ich in anderen Phasen, wenn es mal ein bisschen entspannter ist, wie jetzt zum Beispiel im Sommer zwischen Staatsexamen und PJ, wo ich nur die Firma hatte, dann auch mal wieder ein bisschen laissez-faire. Also dann genieße ich es halt auch einfach. Dann mache ich eine Radtour und gönne mir meinen Kuchen und abends nochmal einen Burger und weiß genau, dass es nicht optimal ist und genieße es.
Ja, ich glaube, das ist auch der springende Punkt, um den es auch geht.
Ja.
Weil am Ende, wenn man sich es mal gut gehen lässt, dann darf man sich deswegen nicht schlecht fühlen. Sondern nee. man muss das einfach mit der gesunden Distanz sehen, dass das jetzt gut für einen selber ist. Das hat ja auch manchmal einen positiven emotionalen Effekt, wenn man mal ein Stück Kuchen isst, weil man es halt gern isst.
Ja.
Wenn man mal einen Burger isst und so weiter und so fort. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, ich hatte ja mit dem Max auch mal eine Folge zum Thema Blutzucker gemacht. Mhm. Und wir haben uns da über den idealen Bereich unterhalten und haben gesagt, naja, im Idealfall schaut man in dem ersten Schritt, wenn man noch gar keine Touchpoints mit Blutzuckermanagement hatte, vielleicht jetzt mal so ein CGM ausprobieren möchte, darauf, dass man eigentlich möglichst die ganze Zeit unter 140 bleibt, also irgendwo im Bereich von 70 bis 140. Wie ist das bei dir selber? Hast du da für dich einen strengeren Bereich oder sagst du, nee, für mich reicht's, wenn ich in diesen 140 drin bleibe? Wir haben auch gesagt, naja, man kann auch noch ein bisschen weiter runtergehen und im Idealfall unter 120 bleiben.
Ja.
Bei mir persönlich ist das nur schwer umsetzbar. Also klar, für die allermeiste Zeit.
Mhm.
Da würde mich mal interessieren, wie du das handhabst.
Also ich versuche, wenn es irgendwie geht, unter 120 zu bleiben. Als Frau in der zweiten Zyklushälfte ist es tricky. Das muss ich ehrlich zugeben, gerade auch, wenn ich einfach Stress habe, weil es einfach auch in der Klinik, gerade im OP zum Beispiel, ehrlicherweise manchmal einfach stressig war. Und ich dann irgendwie schon auch schauen musste, wie ich alles auslevel und manchmal halt auch nicht vorgekocht habe und dann zum Beispiel in der Kantine halt irgendwas gegessen habe, was vielleicht nicht perfekt war, dann schaffe ich es auch nicht immer, bin ich ganz ehrlich. Aber mein Ziel, so wenn ich zu Hause zuständig bin oder auch in der Arbeit, kann ich es, also bei mir in der eigenen Arbeit quasi, kann ich es immer sehr, sehr gut steuern. Dann schaue ich schon, dass ich unter 120 bin, ja, weil ich dann einfach weiß, dass meine Energie viel besser ist, weil ich nachts dann auch nicht in Unterzucker komme, meine Schlafqualität deutlich besser ist. Also das sind alles so Themen. Wenn man mehr schwankt, und da kann ich jetzt auch über mich hinaus quasi über mehr als 2000 Messungen bei Kunden und deren Symptome und Zusammenhänge sprechen, dann sind halt auch gerade als Frau aus meiner Perspektive Themen wie Zyklusprobleme kein Thema. Und das könnte ich mir nicht leisten. Ja, in meinem PJ zum Beispiel sind jetzt viele PJlerinnen, die sind halt einmal im Monat krank. Die melden sich krank wegen Zyklusbeschwerden. Was will ich denn machen in meinem Berufsalltag, wenn ich jetzt einmal im Monat low performen würde? Das kann ich mir nicht leisten. So. Und ich weiß aber genau, dass Blutzuckerschwankungen eine der Hauptursachen sind für Low Performance, zyklusabhängig als Frau. Insofern habt ihr es vielleicht ein bisschen leichter als ich in dem Fall. Also ich muss ein bisschen mehr drauf schauen. Oder zumindest mache ich das, ja.
Das kann sein. Ich meine, das ist ja natürlich auch ein wichtiges Hintergrundwissen, ja, was vielleicht viele Leute auch gar nicht haben. Hm. Was ist so dein ernährungstechnisches Kryptonit, würde ich jetzt mal sagen? Also was bringt deinen Blutzucker richtig außer Balance? Bei mir sind es zum Beispiel Nudeln, extrem wild. Bei Max ist es zum Beispiel Reis. Bei mir ist Reis aber nicht so tragisch. Was ist
Butterbrezel.
Butterbrezel, ja, die Laugenbrezel ist natürlich ganz wild.
Im OP, die Laugen, da gibt es ja manchmal diese Salzstangenbrezen oder Butterbrezen.
Ja.
Dann fahre ich Achterbahn.
Ja, das ist, das ist auch nicht gut. Nee. Ja, ich glaube, man redet immer vom Weißbrot und dieses Laugengebäck, ich glaube, das ist für den Blutzucker nochmal mehr Jackpot.
Ja.
Da geht es einem nicht so gut. Interessant. Jetzt haben wir ein bisschen über Ernährung geredet. Wie gesagt, das ist ein super vielfältiges Feld. Ist es auch so, dass ihr euren Klienten Fasten empfehlt? Was ist da? Ist das was, wo du eher sagen würdest, das empfehlen wir den meisten,
ja,
oder eher nicht? Also ich weiß, das ist super individuell, aber ja, wenn du jetzt mal so einen Schätzer machen müsstest.
Tatsächlich eher nicht, weil unser klassischer Kunde kommt zu uns wegen Dauerstress. Die schlafen schlecht, die haben eine hohe berufliche Belastung, die sind noch nicht unbedingt Herr der Lage, was Ernährung betrifft. Und ich selber finde, für Fasten muss man sich extrem gut kennen und sich extrem gut vorbereiten und sich extrem im Griff haben. Auch um quasi nicht einen negativen Effekt auf das Thema Dauerstress zu haben. Und wir haben sehr viele Kunden, die zu uns kommen, zum Beispiel nach Fastenkuren, wo dann quasi danach das Stressthema komplett eskaliert ist. Also wo sie seitdem quasi nicht mehr schlafen können oder seitdem lauter Wutanfälle haben, Konzentrationsprobleme, nachmittags tief, abends nicht mehr abschalten können, keine Motivation mehr für Sport. Und am Ende des Tages ist aus meiner Sicht immer Fasten ein Verstärker für das, was gerade da ist. Also wenn ich im Dauerstress bin und dann auch noch faste, ist das ein zusätzlicher Stressfaktor. Wenn ich super erholt bin und faste, verstärkt es die Erholung und quasi auch die Selbstheilung.
Mhm, macht Sinn. Würdest du sagen, in der Hinsicht sind alle Fastenformen gleich? Also ich meine, es gibt ja dieses klassische Intervallfasten, man kann auch Heilfasten, was ja irgendwie mehr über eine Woche geht. Das macht man dann in einem eher stationären Setting, wo man ja auch eh nicht arbeitet. Sondern das ist meistens, wenn man mal eine Woche Urlaub hat, dann sagt man, okay, ich gehe jetzt dahin, mach dieses klassische Heilfasten. Oder ist es eher so, dass man dieses Scheinfasten, was ja heutzutage auch recht populär ist, dass du sagst, das hat vielleicht den geringsten Impact auf den Stress, dass man das trotzdem machen kann, ohne zu viel Stress zu verursachen? Oder ist es alles gleich?
Also es ist sicher nicht alles gleich, sondern wenn ich gar keine Kalorien zu mir nehme, ist es mehr Stress für den Körper, als wenn ich ein bisschen Kalorien zu mir nehme. Und gerade intermittierendes Fasten kann man ja auch so und so machen. Also ob ich jetzt mein Frühstück weglasse oder mein Abendessen weglasse, ist für mich ein himmelweiter Unterschied, gerade in Bezug auf Stress. Also Ich finde, es ist extrem individuell unterschiedlich, je nach Fastenform. Aber generell ist Energieentzug bei jemandem, der chronischen Stress hat, ein Problem, weil die Glykogenspeicher nicht so gefüllt werden wie bei jemandem, der weniger Stresshormone hat. Stresshormone wirken einfach hemmend auf die Glykogenfüllung. Und das heißt, die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur und in der Leber sind einfach nicht so voll wie bei jemandem, der erholt ist. Und deswegen ist generell so, wenn ich dann faste, in welcher Form auch immer, habe ich eine höhere Belastung dadurch. Also ich muss irgendwie Energie generieren über Stresshormone.
Macht Sinn zu sagen, wir lösen jetzt erstmal diese Stresssituation auf, schauen, dass du auf ein stabiles Level kommst und dann integriert man Fasten in die Routine, weil es ja doch, die Evidenz ist nicht erschlagend, aber sie ist doch da, dass man in gewissen Lebenslagen da einfach einen Benefit davon hat, dass es gut ist für die Zellen. Ist das ein Weg, den ihr geht?
Das ist definitiv in den Folgeprodukten ein Weg, den wir gehen. Also meistens nicht in diesen ersten 6 Monaten, to be honest, weil wir es einfach, wir brauchen erstmal eine solide Basis, wie du auch sagst. Und die meisten Leute haben die einfach nicht, wenn sie zu uns kommen, sonst würden sie ja nicht zu uns kommen. Und auf der anderen Seite sehe ich halt auch, gerade weil du sagst, im stationären Setting, da arbeitet man ja nicht, das ist ja eine Woche, wo man Urlaub hat. Die meisten Leute, wenn die mal 2 Wochen Urlaub machen, dann können die sich auch nicht regenerieren, weil die nicht mal wissen, wie man sich regeneriert. Also auch das muss man ihnen erstmal lernen, Urlaub zu machen und sich dabei zu entspannen. Also ich würde von den meisten unserer Kunden behaupten, dass sie das auch nicht so schaffen würden, in einem stationären Setting für 1 Woche eine Fastenkur zu machen, ohne dass es sie nach hinten wirft wieder.
Was machst du, um abzuschalten, wenn du jetzt mal in den Urlaub fährst und im Sommer dann irgendwie sagst, okay, jetzt nehme ich mir eine Woche Auszeit, was sind da so deine Strategien?
Mein Trigger ist körperlich tatsächlich, einfach weil ich aus dem Sport komme. Ich kann mich extrem gut runterfahren über Sport. Aber ich meine nicht Sport, dass ich mich jetzt abschieße, dass ich jetzt irgendwie 8 Stunden auf dem Fahrrad sitze oder irgendwie intensives Intervalltraining mache, sondern mir reicht auch lockere Bewegung, um dann wieder runterzufahren danach. Also es hilft einfach zu reduzieren, Reize zu reduzieren, keine Musik zu hören, in der Natur zu sein, sich zu bewegen. Und das sind so die Trigger, mit denen ich meinen Körper ziemlich schnell wieder in so einen Entspannungsmodus bekomme. Also das habe ich mir über die Jahre halt antrainiert. Ich weiß, dass das Kunden nicht so schnell können. Die können sich dabei nicht entspannen. Das ist für die erstmal Stress, wenn die das machen müssen. Dann kann man sich aber hintrainieren, dass man das als Trigger nutzt quasi.
Jetzt haben wir ja, das ist jetzt eine gute Überleitung zum Thema Bewegung generell. Was ist da so ein bisschen der Zugang? Weil ich will jetzt mal davon ausgehen, die allermeisten Leute, mit denen ihr arbeitet, die haben sehr wenig körperliche Bewegung und die schaffen es auch nicht wirklich, das besser in ihren Alltag zu integrieren. Sind das dann die Strategien, die ihr fahrt, dass man wirklich so im Klein-Klein anfängt und sagt, nimm doch mal die Treppe statt dem Lift oder schau doch mal hier, dass du ein paar Schritte gehst, dass du, wenn du ein Meeting machst, dass du dir so ein Laufband holst oder wenn du ein Meeting hast, wo du nur telefonierst, dann mach das während dem Spazieren. Sind das so die kleinen, kleinen Hebel, mit denen ihr startet? Oder ist es eher so, du bewegst dich gar nicht, jetzt musst du dir in der Früh eine halbe Stunde blocken und da machst du deinen Spaziergang und so weiter und so fort?
Nee, also auf jeden Fall das Erste, weil unsere Kunden haben keine Zeit und wenn ich denen jetzt sage, sie müssen eine halbe Stunde spazieren, dann lachen die mich aus. Also das brauche ich den meisten nicht vorschlagen. Würde ich selber auch nicht schaffen. Also ich sage immer, es muss integrierbar sein in den Alltag und der Alltag bietet mehr, als man denkt. Man muss es nur checken. Also zum Beispiel jetzt in der Klinik aktuell habe ich ja auch das Thema mit wenig Bewegung und es gibt aber ein Treppenhaus. Und immer wenn ich auf Station mal 5 Minuten Leerlauf habe, dann sprinte ich dieses Treppenhaus von ganz unten bis ganz oben. Das sind 7 Stockwerke aus dem 2. Untergeschoss. Dann geht die Pumpe und da habe ich erstmal wieder Bewegung. Und am Ende des Tages reicht mir das, wenn ich das jede Stunde einmal mache. Dann habe ich gute Pausen zwischendurch. Und so kann man das für Kunden auch machen. Die müssen nicht das Treppenhaus sprinten. Die können genauso Sachen auch machen, wie du sagst. Im Büro habe ich auch ein Walking Pad zum Beispiel unter meinem Schreibtisch. Aber selbst wenn man das nicht hat, selbst wenn man irgendwo im Flughafen auf einen Flug wartet, kann man sich halt entweder auf den Sitz setzen und dort telefonieren oder man geht halt auf und ab oder sucht sich eine Treppe und geht die mal ein bisschen zügiger rauf und runter. Es gibt überall Treppen beispielsweise.
Gibt es so ein unverhandelbares Minimum an Schritten, was du für dich zum Beispiel hast? Ich fand das auch ganz spannend, weil der Lutz Graumann, der war auch mal bei uns hier im Podcast und der hat zum Beispiel eine ganz nette Studie, von einer ganz netten Studie erzählt, dass man eben 5649 Schritte am Tag machen muss, weil alles, was weniger als diese 5649 Schritte sind, das wirkt wie ein Antidepressivum. Ja. Deswegen so sein unverhandelbares Minimum sind eben genau diese Schrittanzahl. Macht ihr das auch machst du das für dich selber? Oder sagst du, nee, ich versuche einfach, das so viel wie möglich in meinen Tag zu integrieren und wenn ich am Ende des Tages nur 7000 Schritte habe, dann gehe ich jetzt nicht nochmal extra raus, damit ich auf meine Schrittanzahl komme?
Also ich versuche schon in Richtung 7.000, 8.000 Schritte Minimum zu kommen, weil die Untergrenze geben wir unseren Kunden auch, also 5.600 Schritte. Es ist so die absolut indiskutable Untergrenze, auch für mich selbst. Auf der anderen Seite sehen wir auch einen anderen Marker noch sehr im Vordergrund, weil wir haben viele Kunden, die haben teilweise 18.000 Schritte gemacht auf dem Walking Pad und so und die hatten die gleichen Symptome, da hat sich nichts verändert in Bezug auf Stress, in Bezug auf Blutzuckermanagement und so weiter. Und der Marker, nach dem wir mittlerweile sehr viel mehr gehen, ist Inaktivitätszeit. Und wenn ich diese 18.000 Schritte sammle auf einen Schlag, dann hilft mir das für meine Gesamtregulation relativ wenig. Wenn ich die aber über den ganzen Tag verteile, dann habe ich einen viel, viel größeren Hebel und dann reichen mir auch weniger Schritte, um mehr Hebel zu haben auf meine Stresswerte zum Beispiel oder auf meine Schlafqualität, auf meine Blutzuckerkonstanz. Und das ist auch der Punkt, den wir mit Kunden bearbeiten, also dass wir über den Ring, über den Aura-Ring, die Inaktivitätszeit messen. Und da kann man echt sagen, die Leute, die über 8 Stunden haben, die haben in der Regel ein Problem. Also unter 8 Stunden Inaktivitätszeit ist für uns so die interne Schallmauer eher.
Das kann auch, es kann im Grunde auch besser sein, wenn man weniger Schritte macht, aber sie einfach besser über den Tag verteilt, wenn man da bessere Reize setzt. Das ist vielleicht auch mal ein spannender Ansatz, was man sich was ich selber auch mal anschauen kann, wenn man irgendein Tracking-Tool hat. Ja. Wobei diese ganzen Walking-Pads ja auch den Nachteil haben, wenn ich jetzt ein Walking-Pad in meinem Office habe und ich mache währenddessen was am Laptop, dann trackt das meine Uhr nicht und mein Ring nicht.
Ja.
Und am Ende, es ist dann auch schwierig, so ein bisschen zu messen. Aber klar, man kann sich ja auch einfach fix mit sich verhandeln, zu sagen, hey, ich schaue, dass ich jede Stunde zumindest irgendwie 5 Minuten mal gehe oder mich 5 Minuten mal bewege, mal aufstehe. Das ist sicher ein guter Ansatz. Jetzt haben wir sehr viel über diese drei großen Blöcke gesprochen. Schlaf, Ernährung und Bewegung. Da sind auch für viele die meisten Sachen, die nichts kosten oder fast nichts kosten, außer dass man sich vielleicht mal ein Tracking-Device reinholt oder eine Sportuhr reinholt, was vielleicht nie ein schlechtes Investment ist, weil man einfach so sich selber so ein bisschen monitoren kann. Und ich meine, Brian Johnson hat ja auch den Ansatz, ich muss so viel tracken, damit mich diese Daten auch irgendwie accountable halten. Mhm. Weil wenn ich diese Daten nicht habe, ich selber bilde mir vielleicht subjektiv immer einmal, heute bin ich eh viel gegangen, ich habe mich eh so viel bewegt. Wenn ich aber auf meine Uhr schaue und ich sehe, oh, es waren ja dann nur 5000 Schritte, dann war es am Ende vielleicht doch nicht so gut. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz mit den Daten. Wie schaut es denn bei euch mit Supplements aus? Arbeitet ihr auch mit Supplements? Wann kommt das bei euch in die Routine mit rein?
Ja, also wir arbeiten sehr viel mit Supplements. Wir machen auch dahingehend Blutdiagnostik und schauen eben zu Beginn und dann auch nach 4 Monaten nochmal, wo jemand steht und füllen quasi so die Main Player auf, die in Bezug auf Stressreduktion wichtig sind oder in Bezug auch auf Longevity im Endeffekt. Also dann schauen wir quasi sehr nach dem Buch von oder auch nach dem ganzen Kurs von Timo Osterhaus, mit dem arbeiten wir zusammen. Er ist ja Arzt und hat Medletics aufgebaut und hat quasi so Weiterbildungen für medizinische Dienstleister. Genau. Schauen wir eben quasi, dass wir uns nach den Empfehlungen halten, um erstmal zu messen, wo sind Mängel, dann quasi aufzufüllen, bis ein guter Wert erreicht ist und dann nochmal zu gucken, okay, wie können wir die Dosierung jetzt anpassen, um es zu halten.
Was sind deiner Meinung nach die Mikronährstoffe, die den größten Impact haben?
Ja, es ist eigentlich immer blöd, wenn man einen Mangel an irgendwas hat. Aber so die Hauptplayer sind aus meiner Sicht zum Beispiel Zink. Also ich weiß, viele Frauen haben Zinkmangel, gerade wenn sie gestresst sind. Und was auch niemand sagt als Frau, und das haben ganz viele, viele Frauen auch in Führungskräften, in Führungspositionen, ist, wenn man mit Kupfer verhütet, hat man mehr Kupfer im Körper, Kupfer verdrängt Zink. Die haben einfach einen massiven Zinkmangel und sind deshalb dauernd krank. Dann haben wir so Themen wie Vitamin D natürlich. Dann haben wir Omega-3, also den Omega-3-Omega-6-Quotienten schauen wir uns immer mit an. Im Endeffekt viele Werte. Aber das Eisen ist natürlich ein Thema in Abhängigkeit vom HB-Wert beziehungsweise dann auch Ferritin-Wert.
Okay. Was ist deine eigene Routine? Vitamin Welche B. Supplements nimmst du?
Ja, im Endeffekt 15 Stück. Also
15 Stück, alles verschiedene oder einfach nur
verschiedene
15 Kapseln?
Sachen. Also B-Vitamine sind zum Beispiel auch sowas, was man eigentlich supplementieren muss, weil sonst kommt man nicht auf die Zielwerte und so. Es ist eigentlich relativ breit. Dann Selen ist auch so ein Thema, Selenmangelgebiet. Ich bin gerade noch im Kopf immer rekapitulieren, wie meine Liste aussieht. Aber das sind eigentlich alle so die Dinge. Schwarzkümmelöl. Also Entzündungshemmung ist so das übergeordnete Thema, Nährstoffausgleich. Am Ende des Tages halt so Blutwertoptimierung im weitesten.
Ein bunter Mix.
Ja, schon.
Passt du das oft an?
Ja. Also alle 4 Monate.
Alle 4 Monate. Das heißt, du machst da alle 4 Monate nochmal einen Checkup, machst eine Blutabnahme und schaust dann, wie es denn darum bestellt ist.
Ja.
Makes sense. Laboruntersuchungen, hast du ja auch schon gesagt, ist bei euch auch ein großes Thema. Macht ihr das, du selber machst im 4-Monats-Abstand, macht ihr das bei euren Klienten auch so?
Genau, ja. Also die kriegen erstmal so ein Kit nach Hause, wo sie sich selber an den Finger pieksen, dass wir mal so die Grundwerte haben, weil mir dann die Kunden mal sagen, ja, ich habe ja keine Zeit. Und dann wissen wir schon mal grob, wo die stehen in Bezug auf die Organsysteme. Aber es gibt meines Wissens nach aktuell keinen Anbieter, der alles abdeckt, was ich gerne hätte, also zum selber pieksen. Aber da sind wir auch dran, dass wir da selber was entwickeln. Aber auf jeden Fall aktuell kaufen wir das ein und schicken unsere Kunden parallel auch noch zum Arzt beziehungsweise zu Laboren, die Werte abnehmen, die nicht in diesem Kit enthalten sind. Sowas wie Apolipoprotein B, die ich einfach wichtig finde als Marker für Langlebigkeit.
Jetzt haben wir ja sehr viel über so technische Dinge gesprochen, Sachen, die man messen kann. Mhm. Wie macht er das im emotionalen Bereich? Ich meine, klar, es gibt auch einen Beck-Depression-Score, den man theoretisch machen kann. Der ist aber wahrscheinlich für die meisten Leute nicht sonderlich relevant. Mhm. Wie geht ihr diesen Bereich an, die psychologische Komponente?
Ich gebe dir jetzt eine ehrliche Antwort. Ich habe immer gedacht, wir brauchen auch Mentaltrainer und wir müssen das quasi äquivalent aufbauen. Das war lange meine Einstellung. Wir haben auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, aber was wir gesehen haben, ist, wenn wir die körperlichen Themen lösen, brauchen die meisten Menschen den Mentaltrainer nicht mehr. Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, gerade in Bezug auf Dauerstress, jetzt nicht in Bezug auf psychische Erkrankungen oder so weiter, aber gerade jetzt als Unternehmer, Dauerstress, der einfach fertig ist und so in Richtung Burnout-Symptomatik aufzeigt, das regelt sich alles. Das regelt sich, wenn die Blutwerte in Ordnung sind, wenn die Speicher aufgefüllt sind, wenn der Schlaf in Ordnung ist, wenn das Bewegungsmuster passt, wenn die Blutwerte in Ordnung sind, dann sind die wie ausgewechselt. Also die sagen mir auch zuerst, meine Beziehungen werden besser, ich bin viel, viel ausgeglichener, zufriedener, ich denke positiver, ich treffe bessere Entscheidungen, das Business läuft besser. Die Probleme, die lösen sich auf, wenn der Körper funktioniert. In einem sehr, sehr, sehr großen Teil der Fälle, weshalb wir jetzt auch gesagt haben, eigentlich brauchen wir nicht direkt einen Mentaltrainer im Team.
Das heißt, wenn es jemanden gibt, der da Bedarf hat, dann ist das was ihr theoretisch dann so ein bisschen zwischenvermittelt.
Genau, wir haben jemanden an der Hand, mit dem wir auch arbeiten, der uns auch ab und zu mal hilft, wenn wir jemanden haben, wo wir jetzt tatsächlich irgendwie dann an unsere Grenzen stoßen. Es ist selten, super selten, es ist unter 1%.
Das ist interessant, ja. Wie geht ihr mit Rückschlägen um? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht immer so eine Einbahnstraße, dass man sagt, ah, und jetzt macht man was anders. Hm. Und dass man da nicht irgendwann später wieder in die alten Muster reinfällt. Weil ich meine, das ist ja auch über sehr lange Zeit gelernt, wie man auf Stress reagiert. Und das ist erstmal eine Umstellung. Und dann sieht man vielleicht am Anfang die Erfolge, wie man schnell besser wird. Aber natürlich stößt man da wahrscheinlich auch irgendwann mal auf ein Plateau.
Ja.
Und dass man da dann nicht wieder zurückfällt. Ist das eher so, dass ihr da auch an Strategien, sage ich jetzt mal, arbeitet, an Gewohnheiten, damit das bei den Leuten auch selber funktioniert? Oder seid ihr da dann immer längerfristig mit dabei?
Also erstmal sind wir über 6 Monate mit dabei und viele Kunden verlängern auch. Also wir haben auch einige Kunden, die schon seit über 5 Jahren bei uns sind, auch noch aus der anderen Firma quasi kommen und mitgegangen sind. Und im Endeffekt geht es uns aber schon darum, dass unsere Kunden selber ihre Toolbox dabei haben. Also was wir denen immer mit auf den Weg geben, ist, dass wir mit ihnen gemeinsam in 6 Monaten so ihren optimalen Performance-Lifestyle etablieren, der auch eintrainiert wird, wo wir immer wieder die Kurskorrektur vornehmen und sagen so, hey, du rutschst gerade wieder in deine alten Spuren, Achtung, weil wir ja die ganze Zeit messen, wie es jemandem geht. Also man kann nicht cheaten in unserem Programm. Und dann können wir quasi die Routinen auch verändern, weil eine Routine neu zu etablieren, gut, gibt verschiedene Angaben, aber die meisten haben sich irgendwie auf ungefähr 66 Tage geeinigt. Die decken wir auf jeden Fall ab, deswegen arbeiten wir auch nie irgendwie nur 2 oder 3 Monate mit jemandem, sondern immer Minimum 6 Monate. Und danach sagen die Leute schon, dass sie ein ganz anderes Verständnis haben. Und sobald jemand das Wissen hat, sich selbst zu helfen und das Verständnis hat dafür, wie Schaden entsteht, ist es ein ziemlicher Gamechanger. Also unsere Kunden schicken mir teilweise auch noch 2 Jahre nach der Zusammenarbeit Fotos von ihrem Frühstück, die mir vorher prophezeit haben, dass sie niemals frühstücken werden, und schreiben drunter, gelernt ist gelernt, beispielsweise.
Wie hältst du dich selber accountable?
Ich habe selber Tracking im Einsatz. Also ich tracke mit Freestyle Libertal meinen Blutzuckerspiegel, tracke nachts mit dem Aura-Ring meinen Schlaf. In der Klinik aktuell darf ich den Aura-Ring ja nicht tragen, aber ich sag mal, ich habe meine Routinen, dass ich jede Stunde versuche aufzustehen und meinen Puls irgendwie nach oben zu kriegen. Also neben meinem Schreibtisch steht auch eine Kettlebell und das Treppenhaus. ich habe sehr strukturierte Routinen etabliert und weiß, glaube ich, sehr genau auch, wo ich stehe und welche Messungen jetzt gerade wie ausfallen würden. Plus alle 4 Monate schaue ich meine Blutwerte an. Ich muss schon immer eine Kurskorrektur vornehmen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Also nur weil man denkt, man hat gut geschlafen, heißt das nicht, dass man gut geschlafen hat. Man hat immer so ein Time-Delay, finde ich, von 1-2 Tagen in der eigenen Wahrnehmung. Und gerade wenn ich so in Begriff bin, in den Stresstunnel zu rutschen, also so sehr gut zu performen und zu denken, so alles ist easy, dann ist es meistens gefährlich, weil dann bin ich meistens drüber. Und da hilft mir der Aura-Ring total, mich wieder runterzufahren und mal eher eine Pause einzulegen und zu sagen, okay, hey, heute Abend ist wirklich Schicht im Schacht. Ich schaue, dass ich heute nicht nur 7,5 Stunden, sondern vielleicht mal eher mal 9 Stunden schlafe, um wieder auf Kurs zu kommen.
Das heißt, du machst das ein bisschen wie Brian Johnson, der auch sagt, hey, ich brauche diese super vielen Daten, um mich da irgendwie selber an der Nase zu nehmen und zu sagen, heute war nicht gut, jetzt muss ich tatsächlich mal wieder was ändern.
Schon, ja.
Ich würde jetzt gern zum Abschluss noch einfach mal zwei Fallbeispiele mit dir besprechen, um das Ganze für die Leute so ein bisschen anschaulicher zu machen. Und habe mir da zwei rausgesucht und eine Person, sagen wir jetzt mal, die ist Mitte 30, ist eine Frau, selbstständig, hat sehr viel Stress, hat natürlich auch sich gedacht, sie hat irgendwo gelesen, mal Fasten ist eine super Sache. Da hat sie mal in einem Magazin gelesen und sich gedacht, sie macht das jetzt auch, passt ja eh gut in den Tagesplan rein, weil sie, weil es eigentlich ihr eher Zeit spart, einmal aufs Essen zu verzichten. Deswegen ist dieses ja intermittierende 16:8 Fasten jetzt gar nicht mal so eine Herausforderung. Trotzdem ist sie nicht mehr wirklich leistungsfähig, hat ein paar Konzentrationsschwierigkeiten, Zyklusbeschwerden. Was ist da in ihrem Fall? Ich meine, du kennst vielleicht viele Beispiele, die ähnlich sind. Was wären da so die größten Hebel, wenn wir diese Analyse mal so ein bisschen überspringen und sagen, wir haben jetzt sehr viel gemessen. Was wären da so die größten Hebel in ihrem Fall? Wie kann sie innerhalb von einem Monat, von 2 Monaten einen Benefit haben?
Also als Frau, die morgens nicht frühstückt und Zyklusprobleme hat, liegt der Schluss nahe, dass sie wahrscheinlich nachts Unterzuckerphasen hat, starke Blutzuckerschwankungen hat und dadurch quasi Zyklusbeschwerden hat, deswegen Blutzuckerstabilisierung mal ganz, ganz oben hin. Also das heißt, regelmäßige Mahlzeiten, auch unter Umständen für einen gewissen Zeitraum mal die Mahlzeitenabstände verkürzen. Wenn jetzt jeder Longevity-Experte wahrscheinlich schreit, weil das Entzündungslevel höher hält, aber um mal aus diesem Dauerstress wieder rauszukommen, hat sich das bewährt, das kann man auch messen, dann wird der Nachtschlaf besser. Mehr Ballaststoffe einbauen, gucken, dass man quasi die Blutzuckerspitzen möglichst minimiert, viel komplexe Kohlenhydrate essen und schauen, bei der sportlichen Belastung auf Verpflegung zu setzen, also einfach um möglichst wenig Reiz auf den Körper auszuüben, der die Glykogenspeicher angreift und dann erstmal wieder in eine Balance kommen.
Also so ein bisschen in Watte packen.
Ja, tatsächlich. Ja.
Und schauen, dass man ein bisschen runterkommt, dass man alles ein bisschen stabilisiert, bevor man dann vielleicht mit dem einen oder anderen, mit einer oder anderen Veränderung wieder reinstartet und zum Beispiel sagt, ja okay, Fasten ist jetzt keine gute Idee, aber in Zukunft ja vielleicht schon, muss man halt schauen, oder? Genau. Wahrscheinlich gibt es ja auch den Fall, dass man sich stabilisiert, dann fastet und dann wieder aus der Balance kommt. Da muss man halt vielleicht auch einfach akzeptieren und sagen, nee, Fasten ist halt nichts für mich, beziehungsweise halt die Fastenform, die man macht, ist nichts für mich.
Oder man braucht eine längere Vorbereitung.
Also man muss nochmal sich noch länger in Watte packen.
Ja.
Im Idealfall.
Ja.
Interessant. Wie siehst du es bei der Ernährung? Was wären so die Ernährungstipps? Also abgesehen von der Mahlzeitenhäufigkeit und den Ballaststoffen?
Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht eine ausgewogene Ernährung mit ausgewogenen Mahlzeiten. Also dass man nicht irgendwie nur Proteine oder nur Kohlenhydrate isoliert isst, sondern quasi in jeder Mahlzeit, wir sagen immer, das Baukastensystem nutzt. Das heißt, immer den Baustein Proteine, Fette, Ballaststoffe und Kohlenhydrate mit dabei hat. Und das immer so timed, dass man quasi oder so zusammen kombiniert, dass man quasi keine Blutzuckerspitze kriegt. Also nicht über 140 kommt in der Messung. Und dass man quasi ausreichend Protein über den Tag hat. Das ist nämlich auch ein Problem beim intermittierenden Fasten, dass man durch die 2 Mahlzeiten oft viel zu wenig Protein abkriegt und es dann nur über Proteinshakes decken kann. Wenn aber die Proteine zu schnell ins Blut kommen, haben wir auch wieder ein erhöhtes Entzündungslevel. Da wird mTOR aktiviert, will man auch nicht haben. Also eine ausgewogene Ernährung, gut aufgebaute Mahlzeiten.
Was sagst du zu genereller High-Protein-Ernährung?
Ja, das ist so
im Zusammenhang mit Sport, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich viel ins Fitnessstudio geht und sagt, unabhängig jetzt vom Stress, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber ich möchte, weil wir jetzt gerade schon über Protein geredet haben, ich will jetzt Masseaufbau machen. Und ich habe gehört, ich muss enorm viel Protein in mich reinhämmern. Was hast du da für Tipps?
Also es gibt ja Studien, die nahelegen, dass man quasi die Aufnahme pro Mahlzeit auf unter 20 bis 30 Gramm halten soll, weil alles darüber hinaus quasi mTOR triggert, also ein Entzündungsmediator, der wiederum dazu führt, dass halt die Gefäßgesundheit wieder eher abnimmt, man schneller altert und so weiter.
Auf der anderen Seite will man ja jetzt gerade, wenn ich ja Training mache, will ich ja eigentlich mTOR aktivieren, weil ich will ja aufbauen, oder? Ich will ja Muskelmasse aufbauen, das ist ja ein anaboler Stoffwechselweg.
Genau, und jetzt kommst du zu dem Punkt, wo ich eben auch gerade überlegt habe, wie ich das jetzt so sage, dass man, aber um das Kind beim Namen zu nennen, also Sport, Leistungssport in jeglicher Art, es steht immer ein bisschen im Konflikt zu Gesundheit. Ich sage nicht, dass man das nicht irgendwie auch unter einen Hut kriegt, aber es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite haben wir, das ist ja auch ähnlich bei Antioxidantien im Ausdauersport, nämlich viel Vitamin C geht die VO2 Max runter. Auf der einen Seite wollen wir ja den Reiz haben, der den Körper dazu veranlasst, was zu verändern. Und das geht meistens über Entzündungen und oxidative Prozesse, die auch Alterung bedingen, die auch Entzündungen triggern, die auch andere negative Folgen haben. Auf der anderen Seite wollen wir genau dem entgegenwirken, um möglichst lange gesund zu sein. Und ich finde, gerade wenn ich jetzt als Sportler den Proteinbedarf habe und das verbrauche, dann macht es schon Sinn, zum Beispiel über die regelmäßige Proteinzufuhr zu schauen, dass ich meinen Proteinbedarf decke, der auch deutlich höher ist als das von der WHO angegebene. Es macht aus meiner Sicht auch Sinn, darüber nachzudenken, ob man es vertreten kann, mTOR nochmal künstlich über die Ernährung zu erhöhen. Wobei es meines Wissens nach keinerlei Studien Anhalt dafür gibt, dass das direkt über die zeitliche Gabe von Proteinen nach dem Training relevant ist. Also das ist wohl eher so.
Früher hat man mal darüber geredet, dass es wohl so ein anaboles Fenster gibt,
genau,
nach dem Sport. Und da hat man gemeint, naja, dann ein Proteinshake oder was auch immer du sonst ein Protein zuführst, egal ob du drei Ei isst, ja, oder was weiß ich, da sollst du halt innerhalb der ersten Stunde nach dem Training essen.
Genau,
das meiner Meinung nach ist es mittlerweile so, dass das wohl nicht mehr so relevant ist, beziehungsweise dieses Fenster ist viel länger. Also es geht 5-6 Stunden,
exakt,
weil ja diese Anpassungsprozesse, der Körper hört ja nicht auf, einen erhöhten Stoffwechsel zu haben, eine Stunde nach dem Training.
Die Frage ist sogar auch, wie kann er das verdauen? Also was wir eher auch sehen, ist, dass halt zum Beispiel Proteine nach dem Training oftmals schlechter aufgenommen werden, weil der Darm noch nicht so gut durchblutet ist, je nachdem, wie hart man trainiert hat. Im Ausdauersport ist es relevanter als im Kraftsport. Aber das ist auch die Frage, wie viel davon wirklich ankommt und inwiefern man nicht durch Blähungen und Darmreizungen eigentlich einen negativen Effekt auf den Körper hat. Und ich kenne es auch so, dass dieses enge Fenster eigentlich eher hinterfragt wird und es deutlich weiter gesteckt wird. Man da jetzt mit Entzündungserhöhungen einen Vorteil hat im Training, müsste man vielleicht nochmal untersuchen.
Müsste man schauen.
Ja.
Kommen wir zum zweiten Fallbeispiel. Da reden wir jetzt mal über einen Mitte 50-jährigen Mann, der auch sehr stressigen Arbeitsalltag hat, auch eine sehr hohe Managementposition hat in einer Firma und ja, hat viel Stress, viel Druck, viele mit Entzündungen zu kämpfen, sei es jetzt im ganz kleinen Stil eine Zahnfleischentzündung oder mal eine Nagelbettentzündung oder eine Sehnenentzündung. Da ist er immer mal wieder belastet. Das sorgt gleichzeitig auch so ein bisschen dafür, Stichwort Teufelskreis, dass er sich weniger bewegt, weil er immer mal wieder Beschwerden hat beim Knie, beim Sprunggelenk, bei der Achillessehne. Was wären so seine First Steps in einen gesünderen Alltag?
Also bei der Entzündungshemmung ist ja ein Riesenthema Stress und Schlaf. Also wir haben zum Beispiel viele Kunden, die auch solche Sachen beschreiben, die dann teilweise einfach zwar im Bett liegen, irgendwie 5 Stunden lang, aber eigentlich de facto kaum schlafen, also 2-3 Stunden Schlaf haben. Und sobald die was essen, geht denen den Blutzuckerspiegel hoch und er geht nicht wieder runter. Der bleibt bei 200, 220 über 5 Stunden teilweise, weil die sich auch im Tag halt stressen, aufregen, stressige Meetings haben. Und dann fällt er quasi erst 5 Stunden später wieder ab. Das ist gerade bei so Leuten mit extrem hohen Entzündungswerten oder auch also HS, CRP hoch quasi, also hochsensitives CRP, aber auch irgendwie genau diesen Symptomen, wild zu sehen, was der Blutzuckerspiegel eigentlich macht. Und gerade darum geht es aus meiner Sicht bei denen, dass man diesen Blutzuckerspiegel wieder einfängt und schaut, wie kann man da gegensteuern. Und dann ist es ein bisschen andersrum als bei der Frau eben, dass man wirklich schaut, dass man die Kohlenhydrate ein bisschen reduziert für eine gewisse Zeit. Gerade bei einem Mann wäre ich da auch deutlich entspannter als bei einer Frau, dass man quasi schaut, dass die komplexen Kohlenhydrate auch von der Menge her nicht zu hoch dosiert sind in der Ernährung, dass die Ballaststoffe höher sind, die gesunden Fette höher sind. Also mit Omega-3-Fettsäuren kann man schauen, dass man diesen Omega-3-Omega-6-Index optimiert, um da entzündungshemmend zu wirken. Und dann vor allem schauen, dass man sich bewegt, dass man das Stresslevel immer wieder los wird. Also, dass man zwischen den Meetings mal kurz irgendwie ein bisschen runterkommt. Den Blutzucker auch verbraucht, der sich da angesammelt hat aufgrund des Stresses und der Ernährung. Und dass man abends wieder schlafen kann. Also, dass vor allem die Prio auf den Nachtschlaf liegt.
Ich fasse zusammen jetzt so von unserem Gespräch hier. Schlaf ist enorm wichtig. Sehr großer Hebel. Muss man auch eine Prio draufsetzen. Blutzucker ist ein super großes Thema. Mhm. Man muss einfach schauen, dass man in einem gewissen Bereich bleibt und sonst auch was dafür tun, dass man in den Bereich reinkommt. Mhm. Beim Stress sollte man zuerst mal schauen, dass man den Stress runterbekommt, was nicht zwangsläufig heißt, dass man seiner täglichen Routine nicht mehr nachgehen kann, dass man seine Termine nicht mehr wahrnehmen kann. Mhm. Also man muss sich nicht den halben Tag frei blocken, sondern da gibt es auch andere Strategien, dass man zuerst zum Beispiel mal aufhört zu fasten, dass man bei der Bewegung schaut, dass man den Blutzucker irgendwie in den Rahmen reinbekommt. Das ist eine wichtige Strategie. Bei der Ernährung ausgewogen. Manchmal ist mehr besser, nicht im Sinne von mehr Mahlzeiten, mehr Nahrungsaufnahme, sondern das Ganze so ein bisschen aufzuteilen, dass man dem Körper einfach zu jedem Zeitpunkt vom Tag die Energie gibt, die er auch wirklich braucht.
Zumindest übergangsweise. Also das würde ich nicht als dauerhaftes Prozedere empfehlen, aber um mal aus diesem Tunnel wieder rauszukommen.
Hast du noch was hinzuzufügen zu meinem kleinen Wrap-up?
Nee, nur das eigentlich. Nicht, dass jemand denkt, ich empfehle jetzt generell irgendwie dauerhaft zu essen, weil das erhöht ja auch Entzündungen, das weiß
ja,
ich
voll,
auch.
Ja, voll, ist ein guter Punkt.
Genau, also das ist, ich finde, man muss immer zwei Phasen unterscheiden und deswegen haben wir das im Coaching auch so unterschieden. Die Stabilisierungsphase, wo wir eher in die Richtung tendieren, kürzere Mahlzeiten, Abstände, eher den Körper supporten, dass er sich wieder entspannt. Und dann quasi Umsetzungsphase, wo wir dann schauen, dass Entzündungswerte runtergehen und man dann wieder...
Also Fasten ist nicht per se schlecht, sondern man muss halt einfach in dieser Übergangsphase, wenn man eigentlich schon lange über dem Limit ist, muss man mal kurz einen Schritt zurück in Watte packen und dann kann man wieder loslegen und so ein bisschen nach vorne schauen.
Ja.
Lea, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, für die ganzen Insights, wie ihr das bei euch macht, wie du das auch selber machst. Ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch immer super entspannt. Da, wie schaut denn die eigene Routine so aus von den Leuten, die hier bei uns im Podcast sitzen? Dafür vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, können sich die Leute auch gerne bei uns melden. podcast@beyondlifespan.de. Wir leiten dir da auch allenfalls Fragen weiter.
Ja,
die wir dann vielleicht auch nochmal nachbesprechen in einer separaten Folge. Du hast ja auch viel Expertise, wenn es eben um dieses zyklusgesteuerte Training geht. Hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, zum basierten zyklusgesteuerten Training. Da kann man sich auch gerne mal einlesen und gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben, wenn es noch offene Punkte gibt, gerne auch Feedback zur Folge. Und vielen Dank fürs Zuhören. Hast du noch ein schönes Schlusswort, Lea?
Erstmal vielen Dank, dass wir die Folge machen durften, weil ich finde es schön, dass dieses Thema einfach mehr Reichweite kriegt und ich finde gerade so Firmen wie euch braucht es auch, die einfach spannende Experten interviewen, also auch das Podcast-Format finde ich richtig, richtig cool und wertvoll, um dem Thema einfach ein bisschen Reichweite zu geben.
Vielen Dank für die Blumen.
Spannende Kunden hier oder Interviewgäste, wie auch immer.
Super, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Dankeschön.